Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich habe heute ausnahmsweise mal meine Reihe über die Gleichnisse unterbrochen und möchte einen Abschnitt aus dem Alten Testament heute vortragen. Und zwar aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 19. Zweites Buch Mose, Kapitel 19. Vers 1 und dann bis Vers 6. Der Predigttext ist dann aber vor allem ab Vers 4. Zweites Buch Mose, Kapitel 19. Im dritten Monat nach dem Auszug der Kinder Israels aus dem Land Ägypten kamen sie an eben diesem Tag in die Wüste Sinai. Sie waren von Rephidim ausgezogen und in die Wüste Sinai gekommen und lagerten sich in der Wüste. Und Israel lagerte sich dort dem Berg gegenüber. Mose aber stieg hinauf zu Gott, denn der Herr rief ihm vom Berg aus zu und sprach: So sollst du zum Haus Jakob sagen und den Kindern Israels verkündigen. Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du zu den Kindern Israels sagen sollst. Gemeinde Jesu Christi, es geschieht ja des Öfteren, wenn wir in der Bibel lesen, entweder wenn wir regelmäßig Abschnitte lesen oder auch einfach mal so aufblättern, dass uns dort Sätze ins Auge springen, die wir so nicht erwarten. Da tauchen Aussagen auf, die uns, wenn wir sie isoliert betrachten, recht eigenartig erscheinen. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist bei diesem Text. Ich glaube, dieser Text ist so eine Stelle. Wir bekennen ja, dass wir aus welchem Grund zu Gottes Kindern angenommen sind? Aus Gnade. Allein aus Gnade, ohne irgendwelche Verdienste. Und da wird es doch befremdlich, wenn wir an so einer prominenten Stelle hier im zweiten Buch Mose dieses bemerkenswerte Wortpaar entdecken: wenn, so. Oder anders ausgedrückt: wenn, dann. Wenn ihr das tut, dann sollt ihr sein. Wird hier nicht eine Bedingung gestellt? Stellt Gott nicht zwischen sich und Israel die Bedingung des Gehorsams? Oder anders ausgedrückt, wird in diesem Text nicht gesagt, dass zwischen Verworfensein und Erwähltsein, zwischen Finsternis und Licht, zwischen Tod und Leben die Bedingung steht, auf Gottes Stimme zu hören und seinen Bund zu halten? Das ist es doch, was wir hier lesen, oder nicht? Umso bemerkenswerter ist es da doch, wenn die Reformatoren, und gerade die calvinischen Reformatoren, immer wieder auf sola gratia, allein aus Gnade, gepocht haben. Und von gratia, dem lateinischen Wort für Gnade, haben wir unter anderem unser Wort gratis abgeleitet. Gnade verdient man nicht, gerade Gnade bekommt man. Gnade ist ein Geschenk. Wo ordnen wir da den Gehorsam ein, der in diesem Text doch offensichtlich eingefordert wird? Ist dieser Gehorsam vielleicht doch die Bedingung, um die Gnade zu erhalten? Oder geht er mit der Gnade irgendwie Hand in Hand? Oder vielleicht ganz anders? Ist das vielleicht ein Text, der uns gar nichts angeht? Altes Testament, alter Bund, der hat doch für uns gar keine Gültigkeit mehr. Geht das, was Gott hier zu Israel sagt, uns überhaupt etwas an? Wir hatten ja vorhin diesen kurzen Abschnitt aus dem ersten Brief des Petrus gelesen. Und es ist euch bestimmt aufgefallen, dass dieser Text im zweiten Buch Mose, Kapitel 19, zum Teil wortwörtlich bei Petrus wieder auftaucht. Der Apostel Petrus zitiert diesen Abschnitt aus dem Exodus und wendet sich aber dabei natürlich an die Gemeinde Jesu Christi im Neuen Testament, an uns. Damals hat der Herr zu Mose gesagt, das sind die Worte, die du zu den Kindern Israels reden sollst. Und wenn wir so wollen, sagte er 1300 oder 1400 Jahre später zu Petrus, das sind ebenfalls die Worte, die du jetzt zu den an Christus Glaubenden reden sollst. Daraus wird deutlich, dass dieser Text aus dem Alten Testament sehr wohl auch zu uns Heutigen spricht. Und darum die Frage, Gnade und Gehorsam, wie passt das zusammen? Daraufhin wollen wir unseren Text untersuchen und auf drei Punkte achten. Erstens sagen wir etwas über Gottes Wundertaten. Wir sagen etwas über Israels Gehorsam und schließlich etwas über Israel als die heilige Nation, als das heilige Volk. Vielleicht sollten wir uns, bevor wir einsteigen, den heilsgeschichtlichen Hintergrund ein wenig in Erinnerung rufen. In Vers 1 lasen wir, dass gerade 3 Monate vergangen waren, seit Israel Ägypten verlassen hatte. Vor 3 Monaten hatte Gott sie aus Ägypten herausgeführt. Seit 3 Monaten waren sie auf dem Weg ins gelobte Land, nach Kanaan also. Und vor dieser Zeit, vor diesen 3 Monaten und auch während dieser 3 Monate waren sie Zeugen geworden, Zeugen von ziemlich entsetzlichen, aber auch sehr wunderbaren Macht- und Gnadenbeweisen des Herrn. Und an diese Ereignisse werden sie jetzt wieder erinnert. Denn wenn wir uns dem Vers 4, dem Beginn unseres Predigttextes zuwenden, dort heißt es, ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Der Herr erinnert Israel hier an 2 Dinge. Erstens die Ereignisse unmittelbar vor dem Auszug und zweitens die Ereignisse während des Auszugs, während dieser 3 Monate bis zu dem Tag, an dem sie nun hier an den Berg Sinai gelangt waren. Ägypten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich an Ägypten denke, an die Pyramiden, an die mächtigen Bauwerke, an die Inschriften, dann bin ich in gewisser Weise dort fasziniert. Und dieses Ägypten war damals, vor 3000 Jahren, 3500 Jahren, ja, die Supermacht schlechthin. Und die Erinnerung an dieses Reich und an seine Kultur, die hält uns heute noch in gewisser Weise gefangen, mehr als etwa vielleicht Babylon oder Persien oder andere spätere Weltmächte. Dass Ägypten zu einer solch gewaltigen Blüte gelangen konnte, nun, das war der Vorsehung Gottes zu verdanken. Das fruchtbare Nildelta, eine Gabe des Schöpfers. Die Begabung, die Schreibkunst, Kultur, Wissenschaft, Kriegskunst, all die Fähigkeiten, die das Reich groß machten, hatten sie von Gott empfangen. Ich sage nicht, dass es Gottes Gnade war, dass sie das alles besaßen. Das war es ganz bestimmt nicht. Aber es war Teil seiner Vorsehung, dass Ägypten durch diese guten Gaben eine Großmacht sein sollte. Jedenfalls war ihre hohe Kultur den Ägyptern Zeugnis genug von der Güte Gottes. Oder hätte es sein müssen. Aber wir alle wissen, sie übten sich im Götzendienst. Sie wandelten in der Finsternis. Sie wandten sich nicht Gott zu. Und darin waren sie schuldig. Aber neben diesen, nennen wir es mal alltäglichen Sünden, die Ägypten nicht von anderen Ländern, reichen Völkern unterschied. Daneben hatten sie noch eine ganz besonders schlimme Schuld auf sich geladen. Und diese Schuld bestand darin, dass sie das Volk Gottes versklavt hatten. Und diese Schuld wurde letztendlich auch der Anlass für das schwere Gericht, das Ägypten treffen sollte. Sie hatten das Volk Israels versklavt. Und das, obwohl ja einer von Israels Stammvätern, Josef, dasselbe Ägypten einst vor dem Verderben gerettet hatte. Nicht? Wir erinnern uns, jeder kennt die Geschichte. Gott hatte Josef eine lange Dürrezeit voraussehen lassen. Und als er dann zum Berater des Pharao aufgestiegen war, sorgte er dafür, dass Ägypten sich in den 7 Jahren vor der Dürre nicht nur auf das eigene Überleben vorbereiten konnte, sondern dass es so viel Getreide horten konnte, dass sie es in die ganze Welt verkaufen konnten und somit noch reicher und noch mächtiger wurden. Und wir wissen, dass zu dieser Zeit dann ja auch das Haus Jakobs nach Ägypten kam. Und fortan lebten sie dort, in Ägypten, genauer gesagt in der Provinz Goshen. Aber das war lange her, 400 Jahre. Die Geschichte war vergessen. Ein neuer Pharao hatte den Thron bestiegen. Der wusste nichts mehr von Josef und er führte Israel in die Sklaverei. Aber jetzt nach 400 Jahren, jetzt war die Zeit reif. Die Zeit war nicht nur reif für die Befreiung Israels, sondern auch für die Bestrafung Ägyptens. Und darum brachte der Herr 10 Plagen über das Land. Und jeder einzelne davon hatte er dem Pharao zuvor durch den Mund Moses und Aarons ankündigen lassen. 10 Plagen, deren Zeuge das Volk Israel wurde. 10 Plagen, die Ägypten verheerten, als Zeichen von Gottes Zorn, aber als Zeichen von Gottes Gnade, von seiner souveränen, ausgewählten Gnade blieb der Landstrich Goshen, in dem Israel wohnte, von einigen Plagen verschont. Nicht von allen, aber von einigen. Wir haben die Geschichte im 2. Buch Mose, Kapitel 7 bis 12, noch einmal lesen. Dort ist alles in allen Einzelheiten aufgeführt. Den Höhepunkt bildete die 10. Plage, die dann auch zur Freilassung Israels führte. Und diese 10. und letzte Plage war bekanntlich der Tod der Erstgeborenen. Den Erstgeborenen kam schon immer eine besondere Bedeutung zu. Sie waren in der Regel die Haupterben. Sie waren diejenigen, die nach dem Tod des Vaters die Familie weiterführten, die ihren Namen weiter bestehen ließen, die eine Art ununterbrochener Kette darstellten, die den ewigen Bestand der Sippe sicherstellte. Aber mit dem Tod des Erstgeborenen wurde diese Kette unterbrochen, durchtrennt. Und das war ein Zeichen dafür, dass Ägypten dem Untergang geweiht war, dass es der Vernichtung preisgegeben war. Und auch diese 10., diese schrecklichste aller Plagen, sah Israel mit eigenen Augen. Gott selbst, so versichert uns die Schrift an mehreren Stellen, schritt ja als der Todbringer durch das ganze Land. Er ging auch durch Gosen, aber er kam nicht in die Häuser der Israeliten. Das Blut eines Lammes, das an die Türpfosten gestrichen war, hielt ihn zurück. Und so starb anstelle der Erstgeborenen Israels dieses Lamm, das Passahlamm, von Gott gegeben, eben damit Israel durch sein Blut gerettet würde. Ich will jetzt nicht lange auf diesem Bild herumreiten. Jeder ist klar, dass Christus, der gekreuzigte Christus, durch dieses Lamm angedeutet wurde. Während Ägypten in Finsternis und im ewigen Tod versank, blieb Israel durch das Blut des Passahlamms bewahrt. Während die Welt, die sündige Welt, am Tag des Gerichts in der Finsternis und im ewigen Tod versinkt, bleibt das Volk Gottes durch das Blut des wahren Lammes, Christus, bewahrt. Er stirbt für sein Volk, für uns. Das waren die 10 Plagen. Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe. Aber damit nicht genug. Bedenken wir, was danach geschehen war. Das Schilfmeer, die Armee des Pharao, die Israel hinterherjagte und dieses Volk von 2 Millionen Männer, Frauen, Kinder, Greise, Vieh, gefangen zwischen dem Wasser und der mächtigsten Streitmacht der Welt. Und was geschah dann? Das Volk besang die wunderbare Rettung, nachdem es durchs Meer gezogen war. Denn die Rosse des Pharao gingen ins Meer hinein mit seinen Streitwagen und Reitern. Und der Herr ließ das Meer wieder über sie kommen. Die Kinder Israels aber gingen trockenen Fußes mitten durch das Meer. Wahrlich, ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe. Und ihr habt auch gesehen, wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Gott hat sie auf Adlerflügeln zu sich gebracht. Was damit gemeint ist, lesen wir an einer anderen Stelle, eher beiläufig im 5. Buch Mose, Kapitel 32. Dort heißt es, wie ein Adler seine Nestbrut aufscheucht, über seinen Jungen schwebt, seine Flügel ausbreitet, sie aufnimmt, sie auf seinen Schwingen trägt, so leitet der Herr allein ihn, und gemeint ist dort Jakob. Wenn Adlerjunge zu fliegen lernen, dann halten die Eltern sich bereit, um die Jungen aufzufangen, wenn sie anfangen zu schwächeln und abzustürzen drohen. Auf den Flügeln der Alten gelangen sie dann wieder in Sicherheit. Und so war es auch hier. Für Israel war die Zeit gekommen, das Nest zu verlassen, wenn wir so wollen, Die Zeit war da, in die Freiheit hinauszuziehen, aber sie waren schwach. Sie strauchelten, sie stürzten hin. Und den meisten wäre nichts lieber gewesen, als ins bequeme Nest namens Ägypten zurückzukehren. Fort von all den unwegbaren Gefahren, die das Leben da draußen mit sich bringt. Aber so wie Adlerjunge nicht ewig im Nest bleiben können, so wie Adlerjunge irgendwann mal lernen müssen zu fliegen, weil sich das für einen Adler nun mal so gehört, so musste auch Israel zur vorherbestimmten Zeit Ägypten verlassen. Weil seine Bestimmung eben nicht Ägypten war, sondern Kanaan. Und der Herr hat sie wie ein Adler sicher hinaufgeführt. Und er hat sie nicht nur hinausgeführt, sondern zu sich gebracht. Zu seinem heiligen Berg, auf dem er sich ihnen offenbaren sollte. Am Ende dieses Kapitels wird uns die Erscheinung Gottes auf dem Berg vor Augen geführt. Der Herr hat sie auf Adlersflügeln sicher zu sich geführt. Als sie Hunger litten, speiste er sie mit Manna. Als sie dürstete, gab er ihnen Wasser auf dem Felsen. Als die heidnischen Völker sie hinterhältig überfielen, schenkte er Israel den Sieg. Wahrlich, ihr habt gesehen, wie ich euch auf Adlersflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Und wenn wir fragen, ja warum? Warum das alles? Warum hat Gott dies alles getan? Warum hat er Israel diese gewaltige Erlösung geschenkt? Was wollen wir antworten? Israel war von Natur aus genauso schuldig wie Ägypten. Von Natur aus genauso der Verdammnis geweiht wie Ägypten. Aber einen Unterschied gab es. Gott liebte Israel. Nicht, weil es besser gewesen wäre als andere Völker. Nicht, weil es sich diese Liebe und Gunst auf irgendeine Weise verdient hätte. Sondern allein aufgrund des freien Willens Gottes. Wenn Gott Menschen in Liebe erwählt, dann braucht er keine Begründung. Er muss sich vor niemandem verantworten. Er ist souverän, er ist Gott. Und Gott liebte Israel, weil er es liebte. Weil Gott Israel liebte, hatte er mit ihren Vätern, seinen Bund aufgerichtet. Denn dieser Bund, das ist ja eigentlich die Verwirklichung der Liebe Gottes. Gott zeigt seine Liebe nicht in vereinzelten Gunstbeweisen, sondern darin, dass er die Objekte seiner Liebe, seine Erwählten, in seinen Bund hineinnimmt. Seinen ewigen Bund. Der Bund ist die ewige Gemeinschaft mit Gott. Die Gemeinschaft, die hier auf Erden beginnt und nach diesem Leben in der neuen Schöpfung ihre höchste Vollendung finden wird. Und diese ewige Gemeinschaft mit Gott, die wir erwarten, das ewige Leben in der Fülle der Gnade Gottes, in ewiger Anbetung, diese Gemeinschaft sollte im Alten Testament durch das Land Kanaan abgebildet werden. Und der Herr hatte schon lange, lange vorher Abraham, Isaak und Jakob geschworen, dass er ihnen und ihren Nachfahren dieses Land Kanaan zum ewigen Besitz geben wird. Und die Erzväter, die wussten genau, was damit gemeint war. Die erwarteten kein irdisches Paradies. Die wussten, was Gott damit wirklich verheißen hatte. Denn das Land, in dem Milch und Honig fließt, war ein Sinnbild des geistlichen Kanaans. Und darum heißt es in Hebräer 11, dass Abraham auf die Stadt wartete, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist, weil er, für den, der es jetzt immer noch nicht verstanden hat, weil er nach einem besseren, nämlich einem himmlischen Vaterland trachtete. Abraham trachtete nicht nach Kanaan. Er trachtete nach dem himmlischen Vaterland, das in Kanaan nur abgebildet worden war. Und so ging es auch allen anderen. und Menschen, die völlig verdorben in ihren Sünden liegen, die ebenso wie alle anderen das ewige Urteil erwarten. Um diese Menschen aus dem Gefängnis der Sünde das himmlische Vaterland zu führen, dazu braucht es einiges. Und ebenso braucht es einiges, um das Volk Gottes aus dem Sklavenhaus Ägypten in das Land zu führen, in dem Milch und Honig fließen. Daran sollten wir denken, wenn wir uns jetzt dem nächsten Vers zuwenden, nämlich in Vers 5. Dort heißt es: Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir. Es ist wichtig zu erkennen, dass hier kein neuer Abschnitt beginnt. Dieser Vers 5 ist mit dem vorangegangenen sehr eng verbunden durch die Einleitung: Wenn ihr nun, Israel steht unter dem Eindruck des Vorhergesagten, nun, da ihr all das gesehen habt, da ihr Zeugen meiner großen Liebe zu euch geworden seid, da ihr wisst, dass ich meinen Bund mit euren Vätern aufgerichtet habe, wenn ihr nun auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, so sollt ihr mein Eigentum sein. Wen spricht der Herr hier denn an? Wer ist denn dieses Volk, an das diese Worte gerichtet sind? Ist das nicht dasselbe Volk, das er soeben auf Adlersflügeln zu sich gebracht hat? Ist das nicht dasselbe Volk, das er aus Ägypten befreit hat? Hören wir genau hin, was der Herr zu Mose spricht, als er ihm zum ersten Mal erscheint. Zweites Buch Mose, Kapitel 3. Dort sagt er an einer Stelle: Der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen. Und ich habe ihr Geschrei gehört über die, welche sie antreiben. Ja, ich kenne ihre Schmerzen. Und ich bin herabgekommen, um sie zu erretten aus der Hand der Ägypter und sie aus diesem Land zu führen in ein gutes und weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließt und so weiter und so fort. Und die, die der Herr damals mein Volk nannte, die stehen jetzt vor ihm. Sein Volk steht vor ihm. Und da wäre es doch äußerst eigenartig, wenn wir jetzt annehmen wollten, dass jetzt alles von vorn beginnen sollte, dass Gott jetzt plötzlich Bedingungen stellt, dass hier eine neutrale Menschenmenge steht, die erst dann, wenn sie bestimmte Bedingungen erfüllt, zum Volk Gottes werden kann. Nein, Israel ist Gottes Volk. Hier werden keine Bedingungen gestellt, sondern Israel wird an eine Tatsache erinnert. Und Israel wird an die Merkmale erinnert, die das Volk Gottes auszeichnen. Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, dann könnt ihr gewiss sein. Dann sei euch das eine Bestätigung dafür, dass ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum seid. Das ist der Sinn des Gehorsams, der Israel hier abverlangt wird. Das ist auch der Sinn des Gehorsams, den Gott uns abverlangt. Und alle, die im Bund Gottes stehen, haben diesen neuen Gehorsam. Auf die Stimme Gottes zu hören, willig zu hören, gern zu hören, seine Gebote zu beachten, seinen Bund zu halten, das ist unser Gehorsam. Dazu sind wir alle aufgerufen. Nicht, weil wir erst dadurch von Gott angenommen würden, sondern weil es ein unausbleibliches Merkmal ist, wenn man zum Volk Gottes gehört. Aber jetzt müssen wir natürlich sofort etwas einschieben. Denn wir wissen ja alle, wie es um unseren Gehorsam bestellt ist, oder? Vor einer Viertelstunde haben wir vor Gott unsere Schuld bekannt. Wie können wir da von unserem Gehorsam reden? Eben deshalb, weil es nicht der Gehorsam unseres Fleisches ist. Es ist nicht ein Gehorsam, der aus dem alten Menschen kommt, der hier gemeint ist. Wo die Sünde ist, da kann kein Gehorsam sein. Denn es ist der Gehorsam, den nur einer hat, nämlich Gott selbst. Und in der Person Jesu Christi, in der Gott der Sohn und unsere menschliche Natur vereint sind, genau da liegt der Gehorsam, den wir im Glauben erfassen und uns zueignen. Der kommt nicht von uns, der kommt von dort. Durch den Gehorsam des einen, so schreibt es der Apostel Paulus in Römer 5, durch den Gehorsam des einen werden die vielen zu Gerechten gemacht. Christus wirkt unseren Gehorsam. Wenn wir die Früchte davon in uns wahrnehmen, Liebe zu Gott, Liebe zu seinem Wort, Liebe zum Nächsten, wenn wir uns schämen über unsere Sünde, wenn wir uns nach der Gemeinschaft mit Gott sehnen, wenn wir voller Eifer auf die Erfüllung seiner Verheißungen warten, dann wissen wir, dass wir zu seinem Volk gehören. Dann wissen wir, dass er seinen Bund auch mit uns aufgerichtet hat. Was heißt das, zu Gottes Volk zu gehören? Der Herr sagt ja hier, ihr sollt vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir. Und dieser Ausdruck, besonderes Eigentum, den kann man sogar noch anders übersetzen. Der hebräische Begriff bezeichnet hier etwas ganz besonders Wertvolles. Etwas, das man sorgsam verwahrt. Das ist also nichts anderes als ein Schatz. Das ist Israel für Gott. Die ganze Erde und alle Völker sind sein Eigentum, aber Israel hat er als seinen Schatz erwählt. Und wenn wir Israel sagen, dann sagen wir die Kirche. Wir sind Gottes Schatz. Das ist die eine, die passive Eigenschaft des Volkes Gottes. Das Volk Gottes ist Gottes Schatz, den er hütet und umsorgt und bewahrt. Aber es gibt noch eine zweite Eigenschaft, eine aktive. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern sein. Das bedeutet nichts anderes, als dass jeder aus dem Volk Gottes König und Priester ist. Was heißt das aber? Das heißt, als König zu herrschen und als Priester zu dienen. Der Heidelberger Katechismus erklärt das Ganze sehr gut. In der Frage, warum wirst aber du ein Christ genannt? Zuvor war erklärt worden, was der Name Christus bedeutet, Gesalbter, zum König, Priester und Propheten. Und jetzt bekennt ein jeder von uns mit den Worten des Katechismus das Folgende. Ich bin ein Christ, weil ich durch den Glauben ein Glied Christi bin und dadurch an seiner Salbung Anteil habe, damit auch ich seinen Namen bekenne, mich ihm zu einem lebendigen Dankopfer hingebe. Priester. Mit freiem Gewissen in diesem Leben gegen die Sünde und den Teufel streite und hernach in Ewigkeit mit ihm über alle Geschöpfe herrsche. König. Wir sind ein lebendiges Dankopfer und das aus freiwilligem Gehorsam für die Wohltaten, die Gott uns erwiesen hat. Ein Königreich von Priestern. Und schließlich nennt unser Predigttext noch eine dritte Eigenschaft. Ihr sollt ein heiliges Volk sein. Und das fasst eigentlich alles zusammen, was wir bisher gesagt haben. Denn heilig bedeutet so viel wie ausgesondert. Ausgesondert als besonderer Schatz unter allen Völkern. Ausgesondert, um Gott als lebendiges Dankopfer zu dienen. Ausgesondert, um in der Ewigkeit mit Christus über alle Geschöpfe zu herrschen. Der Herr hat sein Volk aus dem Sklavenhaus der Sünde herausgeführt. Er hat alle Feinde, sein und unsere, zunichte gemacht auf Golgatha. Er ernährt uns, er erhält uns durch sein Wort, durch seine Gemeinschaft auf dieser irdischen Pilgerschaft. Und er führt uns sicher zum Ziel, zu unserer Bestimmung, ins himmlische Vaterland, nach dem schon Abraham Ausschau hielt. Nach der Stadt, die nicht vergänglich ist, die nicht irgendwann in Trümmern liegt. Nein, nach der Stadt, die feste, unverrückbare Fundamente hat. Und das alles tut Gott, weil er seinen ewigen Gnadenbund mit uns aufgerichtet hat und weil er das einmal begonnene Werk auch vollendet. Wenn wir also auf seine Stimme hören, wenn wir seinen Bund halten, dann erfüllen wir keine Bedingungen. Aber wenn wir von ganzem Herzen diesen neuen Gehorsam zeigen wollen, wenn es uns gerade im Angesicht unserer Sünde wirklich ernst ist, uns Gott zu unterwerfen, von ihm alles zu erwarten, dann dürfen wir die Gewissheit haben, dass wir wirklich Gottes kostbarer Schatz sind und es ewig bleiben werden. Amen.